Strom. Ein Wort, das hitzige Gemüter erzeugt, vor allem wenn er ausfällt oder wenn die Rechnung immer höher wird. Er ist irgendwie Grundbedürfnis, auf der anderen Seite wird er als Ware und Produkt gehandelt. Diese Doppelfunktion ist schwierig, führt uns sogar in eine Sackgasse. Und einer sagt, wir sind noch nicht ready für die Energiewende. Tim Meyer ist heute hier als Experte und Autor und ich freue mich, denn er bringt scharfe Thesen nicht nur auf Papier, sondern auch zwischen zwei Buchdeckel. Ich freue mich, Tim, dass du heute hier in Hamburg bist und Gast vom New Energy Talk. Wer dich noch nicht kennt, obwohl ich das glaube, du bist alter Hase in der Branche, aber stell dich doch mal vor, kurz und knapp, wer ist Tim Meyer und warum bist du heute hier?
Erstmal vielen Dank für die Einladung und sag gerne ein paar Takte zu mir. Ich bin jemand, der seit bald 30 Jahren unterwegs ist in dieser Welt zwischen neuer Energietechnik und Energiewirtschaft. Ich war mal Ingenieur, sage ich immer. Ich habe in Elektrotechnik sogar promoviert, war am Fraunhofer Iselange, habe also wirklich die Breite von was ist moderne Technologie, Effizienz, Stromerzeugung und so weiter und Netzintegration gemacht. War dann lange Jahre in der Industrie, auch da immer als Geschäftsführer oder Vorstand von Unternehmen. Ich war Technikvorstand von einem großen Hersteller in der ersten Solarwelle sozusagen von Solarmodulen und Wechselrichtern und solchen Sachen. Habe Projekte entwickelt weltweit, also Großprojekte finanzieren müssen. Habe dann eine kleine Firma gegründet, ganz einen Schlag kleiner als eure. Ist auch nicht so groß geworden, sondern übernommen worden, dann von einem Ökoenergieversorger, wo ich dann im Vorstand war, wo es dann eben darum ging, wie kann man eigentlich aus diesem schönen neuen grünen Strom Geschäftsmodelle machen? Also wie kann man Mieterstrom umsetzen? Wie kann man auch nachhaltige Wärmelieferung in Quartieren bringen und so weiter? Das heißt, ich habe da gute 20, 25 Jahre auch noch Managementkarriere oben drauf gepackt. Und zum Bücherschreiben kommt man da nicht. Ich habe vor 3 Jahren also meinen Ausstieg gewählt und mache ein bisschen Unternehmensberatung, genieße aber eben das Privileg, auch Zeit zu haben und freue mich drüber, die Welt zu erklären, was ich eben auf LinkedIn und so weiter tue oder jetzt auch in dem Buch.
Sehr gut. Und wir werden natürlich nicht nur diskutieren, was das vielleicht auch die Schwierigkeit und diese Doppelfunktion in Grundbedürfnis und Ware, sondern wir stellen auch die Gelingenfrage. Und da freue ich mich drauf. Deswegen aber lass uns erstmal einsteigen mit diesem Spannungsverhältnis. Was ist denn das Schöne, aber vielleicht auch das Schwierige darin, wenn wir sagen, Strom ist auf der einen Seite ein absolutes wichtiges Elixier und Grundbedürfnis und auf der anderen Seite gibt es eine Marktdynamik, die irgendwie nicht so ganz ins Laufen kommt. Was meinst du damit und was ist deine Perspektive dazu?
Ja, also ich glaube, wir haben alle Strom immer nur kennengelernt als etwas, was man halt hat, kommt aus der Steckdose, das ist ja so der Spruch, und haben gleichzeitig aber, und das ist fast die größere Beharrung, an anderen Dingen auch Sozialisierung erfahren, von denen wir schwer loslassen können, das ist das Verbrennen von Sachen. So, also ich selber, als ich jung war, habe auch kopfüber eine Motorhaube gehangen und Vergaser eingestellt. Das ist das, was wir können, was wir irgendwie viele auch lieben, ich jetzt nicht mehr so, und das ist so die alte Welt. Und in der neuen Welt, in der wir uns eigentlich schon befinden, aber wo wir gerade so einen Schluck auf haben, da ist eben so, dass Strom natürlich immer noch verfügbar sein muss, wenn ich ihn brauche, aber nicht mehr ganz so. Weil sein Wert unterscheidet sich sehr nach Tageszeit. Wenn nämlich viel Wind weht und viel Sonne scheint, hat er einen kleinen Wert, weil viel da ist. Und wenn wenig, ist er halt teuer, weil dann kommt der Strom aus Gas. Und das ändert ganz viel mit der Art und Weise, wie wir auch als Privatmenschen irgendwann Strom nutzen werden. Es fühlt sich ungewohnt und sperrig an, auch wenn es nachher die KI für uns macht. Aber trotzdem, es ist irgendwie neu. Und es macht eine zweite Sache auf, eine ganz neue Dimension, nämlich, dass Strom gar nicht mehr nur das ist, was wir kennen, Steckdose und Geräte aufladen oder Maschinen betreiben, sondern es geht in die anderen Sektoren rein. Also die Mobilität wird elektrifiziert. Das passiert gerade, reden wir gleich drüber. Und zwar in einem rasenden Tempo und wir sind hinten dran. Wärme ganz genauso, wird elektrifiziert. Und wenn ich das nicht im gleichen Tempo mache, das eine vorantreibe, die Stromerzeugungswende, viel Erneuerbare, da sind wir super drin, aber den Rest nicht, dann kriege ich eine Schieflage rein und die wird zum Problem. Und genau da stehen wir jetzt gerade, dass wir also den Markt auch in Schieflage haben, weil die Nachfrage nach Strom nicht ausreichend schnell hochgeht und die Flexibilität nicht da ist, den Strom auch wirklich dann zu verbrauchen, wenn er billig ist, also viel vorhanden ist und ihn eben anders zu bewirtschaften, wenn er knapp ist.
Und wie äußert sich aus deiner Perspektive dieses Problem, was du gerade ansprichst? Was ist da jetzt das Problem drin?
Naja, wir haben, man sagt ja lieber Herausforderungen als Probleme. Wir haben tatsächlich einige, die wir auch aus Sicht derer die Energiewende wollen und für richtig halten und für ein wirtschaftliches Zukunftsprojekt, haben wir ein Problem. Zwei genau genommen. Das eine ist, dass durch die Schieflage, die ich beschrieben habe, wir besonders viel Solarstrom mittags häufig haben und der Markt ihn gar nicht absorbieren kann. Das heißt, Er ist zu billig, das heißt, neue Projekte, gerade Großprojekte, rechnen sich nicht ganz so gut. Aber auch, wir werden ihn nicht mehr los, bis in die Negativpreise rein. Und das ist erstmal gar nicht schlimm. Das ist ein Preissignal, reizt Flexibilität an, aber die dringen nicht durch die Preissignale. Wir haben keine Smart Meter in Deutschland. Riesendesaster. Sind wir europäisches Schlusslicht? So, wir haben 2%, die anderen halt 100. So. Die Netzentgelte und die Strukturen der Netzentgelte sind gar nicht so, dass es anreizt, sich flexibel zu verhalten, sondern nudel bitte deine Last starr durch. Das war früher richtig, ist heute aber grundfalsch. Und so haben wir eine ganze Reihe von Dingen, die eben dieses Preissignal nicht durchdringen lassen und deshalb dem Markt nicht erlauben, das Problem zu lösen, was er eigentlich lösen möchte. Nämlich, wenn billig, mehr verbrauchen, wenn teuer, wenig verbrauchen, beziehungsweise mit Batterien, der No-Brainer schlechthin, ne? Laden, wenn billig, entladen, wenn voll. Und das ist das eigentliche Problem, dass wir also die Strukturen drumherum nicht geschaffen haben und deshalb im Strommarkt diese Probleme sehen. Im Netz ist es ganz anderes Thema, aber auch Riesenproblem, weil wir die Strukturen des Netzbetriebs nicht organisiert haben ordentlich. Ne? Also wir haben 860 verschiedene Netzbetreiber in Deutschland. Die Anzahl ist gar nicht das Problem, aber die haben alle die Erlaubnis, eigene Standards zu setzen. Technische Standards, eigene Prozesse, eigene Formblätter, eigene Hotlines, eigene Mitarbeiter, eigene Softwaresysteme und. Also totaler Flickenteppich. Ihr seid ein großes Unternehmen. Kannst ja mal Philipp Schröder fragen, wie er es fände, die Idee, ihr macht 860 Regionalbüros auf und die können alle eigene Softwaresysteme, eigene Vorgaben für Systemauslegung, alles selbst machen. Kein Unternehmen der Welt wäre so wirtschaftlich. Das funktioniert nicht. Wir organisieren aber eine der zentralen Infrastrukturen einer modernen Industrienation, nämlich das Stromnetz. So, und das ist natürlich, geht so nicht, da müssen wir ran.
Absolut. Da sprichst du was an, was uns tagtäglich beschäftigt. Und bisher war eben niemand da, der das vielleicht auch so gebündelt hat und mit all diesen Einzelnen so sprechen musste. Und jetzt sehen wir nämlich genau das, wie du sagst, es gibt keine Muster darin. Wir fangen jedes Mal wieder ganz von vorne an, um einen Kommunikationsweg zu finden. Und wie du gerade sagst, das kann nicht effizient sein und auch nicht die richtigen, flexiblen, schnellen Signale durchlassen. Und da würde ich auch nochmal ansetzen bei dir, weil du hast gerade gesagt, wir haben nicht die neuen Strukturen dafür organisiert oder geschaffen. Jetzt würde ich fast sogar noch fragen, zementieren wir nicht sogar die alten auch noch? Und wenn ja, warum hängen wir da so an dieser Nostalgie unseres Netzes? Und du sprichst ja auch von Strom und Nostalgie.
Ja. Naja, also ich glaube, die Nostalgie hat viele Facetten. Die eine ist eine echt gut organisierte Beharrungskraft. Da machen wir uns nichts vor, sind wir nicht naiv. Es gibt bei der Transformation, die gerade weltweit läuft, massive Verlierer. Wirtschaftliche Verlierer, da sind allen voran mal die Öl- und Gasindustrie. Und auch die Gasindustrie in Deutschland hat ja ein super Geschäft gemacht. Und die mag es halt nicht zu elektrifizieren. So, und die wehren sich und die haben viel Geld dafür, das zu tun. Und auch teilweise, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, auch Desinformation zu verbreiten. Also gezielt Unsicherheit zu streuen, falsche Informationen zu streuen, damit es offen scheint, ob wirklich das alles so klar ist mit dem Elektrifizieren. Da kommen wir gleich hoffentlich noch drauf. Aber der Markt hat das nämlich entschieden. Also weltweit ist das Thema durch. So. Also das eine ist organisierte Beharrung sozusagen. Und das Zweite, da muss man vielleicht ein bisschen fair sein. Wenn man sich anschaut, wie irrsinnig schnell die jetzige Industrierevolution läuft im Energiesektor, kann man sich weltweit in Zahlen angucken, das habe ich in meinem Buch schön beschrieben. Wie schnell geht Wind und Sonne hoch? Das ist das Schnellste der Menschheitsgeschichte. Hat es noch nie gegeben. So exponentiell, noch viel schneller als das Wachstum von Öl damals, als die Autos kamen. Und gleichzeitig sind wir jetzt schon vom Volumen an einem Punkt, der ist so relevant. Eine Zahl, die wirklich keiner auf dem Zettel hat, die es schön ausdrückt, in so vielleicht 2-3 Jahren schon, ist nicht mehr lange hin, sind wir als Menschheit an dem Punkt, mehr Nutzenergie zu ziehen, nur aus Solar- und Windstrom, nur aus diesen beiden, als aus allem Erdöl, das wir verbrennen. Alles Erdöl. Und da werden Kriege geführt ohne Ende. So. Und man sieht also, wir sind die schnellsten im Wachstum und schon so größenrelevant. Und das ging eben so schnell, dass nicht alle das mitbekommen haben, muss man auch fairerweise sagen. Wer also energiepolitisch vor 10, 20 Jahren sozialisiert wurde, der dachte, ja, die entwickeln das da irgendwie mit dem Solar und so oder dem Wind. Und die haben das nicht gesehen. Auch unsere Gehirne können nicht gut exponentielles Wachstum verstehen. Und die haben nicht geschnallt, wie weit wir da sind. Kostenverfall, Mengenverfügbarkeit und jetzt kommen die Batterien als der große Gamechanger und die Rettung schlicht. Und die sind noch schneller, als es Photovoltaik je war. So, gerne ein paar Beispiele gleich mal bringen, wie krass das abgeht mit dem Preisverfall, den Größenordnungen, wie einfach es geworden ist, heute Strom zu speichern. Mindestens auf der Strecke von einem Tag oder zwei. Ne? Dunkelflaute, anderes Thema. da haben wir noch ein bisschen Zeit für.
Ja, und das ist genauso spannend. Du sagst auf der einen Seite diese Technologie, die sich in der rasenden Geschwindigkeit vielleicht auch, fand ich spannende Frage gerade, so schnell, dass wir es gar nicht mehr irgendwo in unserer Alltagsrelevanz und auch mental verankern können. Deswegen hier nochmal die Frage, weil du von dieser Struktur auch und dem Organisieren der Struktur gesprochen hast und ein spannendes Wort gebracht hast, nämlich Anreize, Preissignale, die nicht wirklich dynamisch über Anreize belohnt sind. Was glaubst du denn, oder wie würdest du sagen, muss das System sich verändern, dass dann auch Anreize an der Stelle gegeben sind? Was würdest du tun, wenn ich die Gelingfrage jetzt hier stelle?
Ja, genau. Also ich glaube, man muss es auf zwei Ebenen denken. Das eine ist, wir brauchen erst einmal die Anreize für diejenigen, die die Infrastruktur organisieren. Also das sind die Netzbetreiber, vor allem die Verteilnetzbetreiber, diese 860 Stück, die eigentlich für uns, also für Haushalte...
Nimmt man die mit eigentlich gerade, Fragezeichen?
Ich glaube zu stark, weil natürlich es für die brutal anstrengend ist, diese Transformation durchzumachen. Wow. Also es wurde über Jahrzehnte zu wenig investiert, auch in die Verteilnetze. Ne? Kennen wir ja aus Schulen, Bahn und sowas. Deutschland hat immer von der Substanz gelebt. Wir haben zu wenig investiert und wir haben nicht modernisiert. Das ist halt nicht digitalisiert. Ne? So, sowohl in Datenflüssen als auch in der Planung ganz viel. Den riesen Nachholbedarf, der erschlägt jetzt die Netzbetreiber. Und gleichzeitig ist es eben so, dass sehr unternehmerische Strukturen oder Unternehmen, Menschen, Projektentwickler auf die zurennen und sagen, ich will Projekte machen. Ne? Ich will jetzt hier zig Wärmepumpen hinbauen oder ich will Solarprojekte bauen und Batterien sowieso. Und darunter knicken die gerade ein bisschen ein unter dieser Last, weil auch nicht alles davon professionell gemacht ist, muss man sagen, aus Sicht der Branche. So, zuerst muss ich die anreizen, das Richtige zu tun, das Notwendige zu tun und auch befähigen dazu. Weil das sind ja nicht irgendwie doofe Leute, ne? Sondern der Anreiz fehlt. Das ist erst, und das ist eine politische Aufgabe. Ne? Dass das nicht von denen selber kommt, finde ich tragisch und schade und auch nicht unbedingt verantwortlich, muss man sagen, aber aus einer Ökonomie heraus... So ist halt die Welt. Also das ist eine politische Aufgabe und die muss angepackt werden, allen voran. Wer das nicht macht, braucht auch nicht jammern, dass irgendwie die Erneuerbaren die Strompreise im Großhandel drücken oder die Netze voll sind, weil wenn ich nicht digitalisiere und keine Speicher baue, darf ich mich nicht wundern. Also das ist das eine ganz Große, was ich machen muss. Befähigen und durchlassende Preissignale, der Anreiz da. Und das Zweite ist dann beim Verbraucher. Also Privathaushalte sowieso, aber auch Industrie, Gewerbe. Wir haben eine anachronistische Struktur von Netzentgelten aus der alten Zeit. Also muss man sich auch klar machen, als, so keine Ahnung, 60er, 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, da war die Kraftwerkstruktur so, dass es tatsächlich fürs System besser war, wenn Verbraucher durchgelaufen sind. So, weil zum Beispiel Atomkraftwerke, die müssen durchlaufen aus schieren Kostengründen. Gar nicht nur technisch auch, aber aus Kostengründen, weil die sind so unfassbar teuer. In der Investition, die müssen durchnudeln. Was haben wir gemacht? Wir haben Nachtspeicherheizungen erfunden. Die gab es ja vorher nicht, weil es keinen Sinn gemacht hat, mit Strom zu heizen. Total ineffizient. Aber wir haben es erfunden, weil nachts Atomstrom weg musste. Die Belgier haben Autobahnen beleuchtet. Deshalb, nachts, weil der Strom weg musste. So, wir haben also ganz viel Flexibilität ins System gebracht, in die falsche Richtung. Oder in eine Richtung, die damals vielleicht nett war, aber heute muss es eben andersrum. Wir müssen den Stromverbrauch dann hochdrehen, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und vice versa. Und dafür sind die Preisanreize halt nicht da. Die Netzentgelte belohnen immer noch durchnudeln. Ich kann das Variable im Stromverbrauch heute kaum messen, zumindest für kleinere Kunden. Wie gesagt, Smart Meter fehlen. Es gibt weitere Fehlanreize, sozusagen in Art, wie Entgelte geschnitten sind, wie Anreize im Verbrauchen und nicht Verbrauchen. Rauf und runter. Dazu kommt, wir hatten es eben von Sektorenkopplung. Jetzt rede ich nur über Strom. Wir müssen aber auch Mobilität elektrifizieren und Wärme auch, weil es das Billigste ist. Ne? Das wird nicht mit Molekülen passieren. Das ist mit Gas nicht klimaneutral, mit Wasserstoff zu teuer. Also werden wir massiv elektrifizieren. Und da sind die Anreize auch nicht da. Jetzt wird ja sogar diskutiert, den Gasverbrauch billiger zu machen für Haushalte aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist schon ein Treppenwitz. Ne? Der ist dafür da, Klimatransformation zu organisieren und nicht Gasverbrauch zu verbilligen, aber egal. Das wird gemacht, aber Diskussion ist ja, Stromsteuer vielleicht nicht zu senken für Haushalte. Und ich baue die nächste Schieflage ein. Wärmepumpe verliert schon wieder an Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wir müssen auch immer intersektoral denken. Das ist leider komplex. Das ist doof. beneide ich Politik auch nicht drum. Aber das ist jetzt dran. Das müssen wir machen. Da müssen die Anreize stimmen.
Und du hast so schön den Verbraucher gerade und die Verbraucherin genannt und die Schieflage schon auf den Sektorenebenen. Aber ja auch genau, wie du sagst, man guckt jetzt wieder, wie entlastet man vielleicht auch Großprojekte, ne, und große Investoren. Aber Oma Erna oder auch irgendwo zu Hause mit der Solaranlage oder der Wärmepumpe hat man erstmal gar nichts davon. Und das wird auch die Schieflage weiter irgendwo stärken. Ne? Ja. Glaubst du denn, wenn du jetzt auch sagst, es braucht eben diese Flexibilität in den Netzentgelten, in den Abgaben, auch auf der Verbraucher-Verbraucherin-Seite, sind die schon so weit? Sind Bürger und Bürgerinnen schon so weit? Wie betrachtest du da die Gesellschaft gerade?
Leider auch da ein bisschen zu gespalten, also viel gespalten, als es nötig wäre in der Sachlage, aber auch hilfreich, weil eben die Diskussion um Energie in Deutschland aus meiner Sicht viel zu politisch geführt worden ist. Also, was ich im Buch beschreibe, ist die Beobachtung, die Zahlen dazu, die weltweiten Trends und Industrielogiken, dass wir in einer industriellen Revolution stecken. So, da geht es nicht um Klimaschutz, wenn China sich brutal elektrifiziert und Technologieführer wird und Kostenführer bei PV und Batterien und Elektroautos. Das ist nicht Klima, das ist Industriepolitik. Und wenn andere Länder das unfassbar schnell aufnehmen, die Mengen, und auch auf Erneuerbare gehen, das ist alles hat mit Kosten und Wirtschaftlichkeit zu tun. So, wir diskutieren es in Deutschland aber so, als wäre es jetzt irgendwie, da wollen halt so ein paar Ökos mal das Klima schützen, ja, können wir uns halt nicht leisten. Totaler Irrsinn. Es geht eigentlich um unsere zukünftige Wettbewerbsfähigkeit als modernes Industrieland. Die hängt ab von auch günstiger Energie und die geht nur mit Erneuerbaren. Sie ist heute teuer wegen teurer Gaspreise, nicht wegen der Erneuerbaren. Und sie geht nur mit moderner Infrastruktur. Und das ist im Stromnetz, wie bei Schulen und anderswo, einfach nicht gemacht worden. Und da ist leider die Debatte so politisch geworden, dass auch viele Privatleute aus dem, was sie so aufschnappen, denken, das geht ja gar nicht so richtig. Oh, das ist ja teuer. Das ist technoökonomischer Unsinn. Aber der ist in der politischen Erzählung halt so durchgesetzt worden. Und deshalb, glaube ich, sind die Leute nicht bereit, heute, oder viele nicht. Jetzt kommt aber das große Aber. Es wäre so einfach, weil es total Spaß macht. Und das ist vielleicht auch was für Firmen wie euch und andere, die in der Branche unterwegs sind. Es ist natürlich super schön und einfach für Haushalte, für Einfamilienhäuser sozusagen. Solar drauf, Wärmepumpe, E-Auto, alles in einem System. Großartig. Das macht richtig Spaß. Nicht nur für Techie-Freaks wie mich, sondern man spart eben auch Geld und man sieht, wie es funktioniert. Man ist selbstwirksam. Total coole Kiste. Man kann aber ähnliche Geschichten auch erzählen, da wo das nicht ganz so einfach ist. Also im Geschosswohnbau beispielsweise. Balkonsolar ist ein Riesenthema für mich, weil es allen Menschen zeigt, du kannst selbstwirksam mitmachen. Stecker rein, fertig ist. So einfach ist Solarenergie. Versuch's mit dem Atomkraftwerk, kannst vergessen. Ne? Und den Leuten jetzt noch zu zeigen, ach übrigens, das geht mit Batterien genauso. Ich nenne es mal Besenkammerspeicher, also mein Bild dafür sagen, du kannst sogar ohne Balkonsolar, stellst dir einfach eine Batterie in die Besenkammer und dann merkst du, speichern ist total einfach. Ich spare Geld, weil wenn es billig ist, lade ich und verbrauch's später. Und solche Geschichten können wir erzählen. Das ist jetzt wieder mit Smart Meter und Netzentgeltstruktur noch so ein bisschen Thema. Aber ich glaube, da müssen wir hin, den Leuten einfach zu erzählen. Das ist ja total cool. Und in Frankreich kann ich mein Elektroauto laden umsonst. Ich fahre 10.000 Kilometer grob bummelig, fahre ich umsonst, wenn ich einfach meinen Stecker drin halte, weil die Batterie im Stromhandel Geld verdient. Weil die Batterie von Autos, das wissen auch die wenigsten, das ist auch eine alte Geschichte, die halten ewig. Ich sage, gehen kaputt. Nee, die können so 1,5 Millionen Kilometer, die keiner fährt. Also kann sie Stromhandel betreiben und Geld verdienen. Also da die Idee reinzukriegen, das ist ja ganz cool. Das bockt ja richtig. Und dann kommt so ein Nachahmereffekt, dann kommt der Neid. Ja, ach, du gehst noch tanken? Ne? Tankst du noch oder lädst du schon? Irgendwie sowas. Also in diese Richtung müssen wir eigentlich rein.
Schön, ja. Damit betonst du auch genau die Perspektive, die wir gerne reinbringen. Einfach Mehrwerte rausarbeiten und damit eigentlich die Erneuerbaren zur cooleren Party machen, damit die Leute merken, hey, das macht doch Spaß. Genau. Und ich finde, auch das fehlte in der Gesamtkommunikation, die wir die letzten Jahre, Jahrzehnte auch schon irgendwo betrachten. Das ist viel Verbot, Verzicht. Du musst, ja, auf einmal bestimmt einer mit meinen Heizungen jetzt, egal ob das hin oder her war. Es war ein schwieriger Ansatz der Selbstwirksamkeit darin, wie du gerade gesagt hast. Und das versuchen wir auch wieder zurückzugeben. Wenn ich dir zuhöre, macht das nämlich richtig Spaß. Jetzt hast du gerade schon Frankreich genannt und die Batterien und eben dort auch die Möglichkeit schon, die wirklich flexibel auch mit im Netz zu betrachten. Was können wir denn sowieso so vom Ausland betrachten und lernen? Weil ich finde es so spannend, du hast vorhin auch gesagt, wir sind Smart-Meter-seitig, Schlusslicht. Und ganz oft tut Deutschland so gerade, ja, mal gucken, ob das alles so klappt mit dieser Steuerung, mit dieser neuen Technologie. Es machen ja irgendwie schon alle drumherum. Wie betrachtest du gerade auch Ausland? Du hast China genannt und denkst so, sag mal, das müssen wir doch jetzt nur kopieren. Was blockiert da vielleicht auch? Aber was sind die Chancen? Ja. Was können wir kopieren?
Also ich glaube, jetzt ganz groß ausgeholt, wir haben ja in Deutschland jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich 75 Jahre Wohlstands- und Wachstumserzählung hinter uns. Und da waren wir mega erfolgreich. Wir sind kein großes Land und sind viertgrößte Wirtschaftsnation, Exportweltmeister. Das ist eine coole Leistung. Das haben wir mit Technologie gemacht. Da sind wir super. Und damals war halt die Technologie, die wir gut konnten, verbrennen, vor allem, nicht nur, auch andere Sachen, halt auch genau das, was dran war. Und den Geist müssen wir wieder kriegen. Es geht auch nur darum, wieder mit dem, was wir können, an cooler Industrie, an cooler Technologie, gerade viel im Bereich Elektro und Informationstechnik, jetzt die nächste Modernisierungswelle loszutreten. Und das heißt, hier Heimatmärkte bauen, damit wir exportieren können. Und das fällt uns aber eben schwer. Ich glaube, da sind wir sehr erfolgsverwöhnt. Das ist so ein bisschen der Klassiker, ne? Wie gehen gar nicht nur Volkswirtschaften oder Gesellschaften, sondern auch wie gehen Firmen am ehesten mal so ein bisschen in die Krise rein, weil jemand die Modernisierung verpennt. Und es gibt so tolle Sprüche jetzt von Unternehmenslenkern, die es falsch eingeschätzt haben. Also Steve Ballmer, der das iPhone belächelt hat 2007. Microsoft hat heute kein Betriebssystem auf Smartphones. Ein Riesenmarkt, sind die raus, völlig verpeilt. Nokia im Moment kennt jeder das Wort. Oder hier VW, ne? Der Müller, der Vorstandsvorsitzende, 2017 hat er sich kaputt gelacht über Elektromobilität und Tesla. 2017 war das. Heute ist China als Markt verloren für VW. Also, und das ist das, dieses Festhalten, an dem wir waren ja gut, das steht uns im Weg. Und wir müssen uns ein bisschen ehrlich machen, ein bisschen demütig werden und sagen, Mist, wir sind nicht mehr die Besten. Und jetzt stolz, da zeigen wir es denen aber nochmal. Mit Technologie, mit Aufbruch, mit Geschäftsmodellinnovation und solchen Dingen.
Absolut. Wir können das, ja. Wir können das. Das ist ja so ein bisschen diese mentale Bremse, ne, die wir auch gerade schon thematisiert haben. Jetzt ist das so schwer. Wie aktivierst du Menschen in deinem Umfeld? Also zum einen hast du ein Buch geschrieben. Ich finde, das ist ein großartiges Medium dafür. Aber was machst du auch in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft, um genau auch so einen Geist von, also Moment mal, auch die Demut, auf der anderen Seite Aufbruch, ja, um das zu vermitteln?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist schon viel auch nochmal Information, weil eben so viel da draußen Unsicherheit einfach da ist. Ja, klar, wenn man nicht Experte ist, wie soll man es denn noch einschätzen? Leidige Atomdebatte immer wieder. Die ist total durch. Ne? Es wird kein, also brauchen wir nicht einsteigen, aber sie ist da. E-Fuels. Kommt das denn wirklich mit der Elektromobilität oder fahre ich nicht doch elektrisch? Oder der Hupsi Aiwanger, der sich für die Wasserstoffheizung stellt. Totaler Unsinn. Aber das verunsichert Menschen, die keine tiefen Kenntnisse haben. Ist ja ganz normal so. Also Aufklärung, Schritt 1. Einfach erläutern, und im Buch versuche ich eben nicht nur zu erklären, dass das so ist, sondern warum, dass die Menschen verstehen, was ist denn die Logik dahinter? Und zwar, warum wirken industrielle Kräfte so, wie sie gerade wirken? Und warum gibt's da keinen Zurück? Warum hat der Markt eigentlich entschieden? Das ist Aufklärung. Und das Zweite ist dann ja einfach, wie wir es gerade so ein bisschen tun, erklären, wie cool das eigentlich ist. Und auch vielleicht helfen zu verstehen, wo man da selber gedanklich steht. Dass man selber ein bisschen vielleicht bequem geworden ist, auch denkfaul regelrecht, weil Innovation immer brutal anstrengend ist. Es wird anstrengend, was wir vor uns haben, ist so. Aber es bockt eben, wenn man es gut macht. Aber das nicht anpacken, das ist keine Option. Und zwar Klima sowieso, aber dann landen wir im Industriemuseum. So. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht den tollsten, ausgefeiltesten Verbrennungsmotor noch haben, während alle elektrisch waren. Und da haben wir null Absatzmarkt. Und so geht's durch ganz viele Industrien durch, mit Stahl, mit irgendwas so. Also wir müssen aufbrechen, sind dazu verdammt. Und dann gibt es eine Lebensweisheit, nämlich nicht versuchen, nicht dran glauben, defätistisch sein, hat noch nie was gebracht. Was soll das? Was soll das? Ich verstehe das nicht.
Ich auch so. Und ich finde das Museum schön. Da wollen wir nicht hin, sonst verhaften wir wirklich in der Nostalgie, genau, für immer. Du hast gerade so ein schönes Schlagwort gegeben, nämlich diese Verunsicherung. Jetzt blicken wir gerade wieder in eine Kommunikation, stark auch politisch geschrieben. Da würde ich auch gerne nochmal deine Perspektive drauf sehen, die massivst wieder verunsichert. Eigentlich war so ein Vorwärtsgehen auch wirklich bis hin zu, jetzt ist eine Förderung, reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber, auch nicht unbedingt das, was wir sagen, das war jetzt die Lösung von allem, nicht der richtige Anreiz, wie du vorhin diskutiert hast, aber zumindest ging es eben dadurch auch in eine Erzählung, die gezeigt hat, das ist unser Fokus. Jetzt räumen wir fast schon zurück. Wie betrachtest du das gerade, was da passiert und eben auch genau diese Verunsicherung, die dann eventuell wieder geschürt wird?
Also in der Sache finde ich das teilweise schon sehr dramatisch. Es ist jetzt nicht alles furchtbar und schlecht. Also beispielsweise im Bausektor gibt es gerade richtig gute Signale auch von der neuen Regierung. Wir denken, ja cool, wenn ihr da so wirklich vereinfacht im Baurecht, gute Sache. Also es gibt viele gute Dinge. Aber jetzt spezifisch zur Energie, da ist schon teilweise wirklich dramatisch mit Blick auf unsere Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit und auch aufs Klima. Meine Beobachtung und auch meine Sorge ist, dass es vor allem gar nicht mehr so sachlich begründet ist, sondern nur aus diesem Kampf um die politische Deutungshoheit. Weil der eine A sagt, muss ich ja B sagen. Und darin haben sich die Parteien immer stärker selber in die Sackgasse rein manövriert. Und einige mehr als andere. Das ist, glaube ich, nicht ganz symmetrisch. Aber das ist jetzt die Gefahr, wie kommt man da wieder raus? Und wir haben ja erlebt, jetzt schon auch nach der Wahl, wie viele politische Zusagen einfach nicht erfüllt werden, weil aber alle auch vorher wussten, das kann ja gar nicht. Also alleine zum Beispiel die Schuldenbremse, wussten ja alle, es geht nicht. Und man hat es trotzdem gesagt, rein aus Abgrenzung gegen politische Gegner. Und das muss weg. Und da habe ich im Buch ein ganzes Kapitel zu gewidmet. Wir brauchen einen Kulturwandel. Wir brauchen ein Kulturupdate. Wenn wir miteinander, also auch wir jetzt miteinander, wenn wir ein Bier trinken gehen oder andere, die sind wir wahrscheinlich viel, viel einig. Aber wenn man sich mit Leuten trifft, wo man nicht so ganz einig ist oder gar politischer Gegner ist, wenn man immer nur das Ziel verfolgt, wie habe ich Recht und lass den anderen doof dastehen, dann geht's in die Grütze. Und weil wir werden Fehler machen. Das sind 20 Jahre Umbau von Infrastruktur der führenden Industrienation. So, das kann ich ja nicht mal richtig planen, weil so viel Innovation unterwegs und so viel gesellschaftliche Kräfte immer reinfummeln. Also, es wird fehlerbehaftet sein und ist total okay. Wir müssen nur verstehen, dass ein Fehler nichts Schlimmes ist. Das zweite Mal den gleichen Fehler machen, das ist schlimm. Aber aus dem ersten Lernen ist gut. Wenn aber jemand was falsch macht und alle hauen drauf, sagen, du hast falsch gemacht, dann wird er sich nie wieder was trauen. Und das guck in die ganzen Verwaltungen bei uns rein. Wer soll denn da noch eine Entscheidung treffen in einem Spielraum, den er hat, wenn er immer nur auf den Deckel kriegt? Das heißt, wir brauchen eine Kultur, zu sagen, Ziel ist klar, Wirtschaft modernisieren, Klimawandel bremsen, gute Sache. Das heißt, das, was wir erreichen wollen, keine Frage. Und bitte auch mal einmal anerkennen, wissenschaftlich, technoökonomisch, wir werden viel elektrisch fahren, wir werden viel so. Das ist ein Zielbild. Und dann dürfen sich Parteien gerne ums Wie kloppen. Das dürfen sie gerne machen. Was ist das beste Instrument? Wie viel marktwirtschaftlich, wie viel ordnungsrechtlich? Alles wunderbar. Wie viel im Detail, wie viel auch in der Gerechtigkeitsfrage, da haben wir auch eine Riesenschieflage. Das ist ein politischer Raum. Aber doch bitte nicht sagen, die Wirklichkeit selber in Frage stellen.
Mhm. Ja, schön. Und immer wieder bei dieser Gelingen-Fragen zu bleiben, ja, die du so genau schön stellst. Jetzt haben wir ja viel diskutiert und du betonst auch immer wieder, Flexibilisierung ist eben die Lösung, das Gold, sozusagen, wo wir ran müssen. Wenn du da sitzen würdest, nehmen wir mal an, du bist ein Tag Politiker, wo würdest du ansetzen? Du hast Anreize angesprochen, du hast Smart Meter angesprochen. Wo würdest du aber ansetzen, wenn du ein Ding morgen ändern dürftest?
Also das eine Ding, was alles wirklich richtig beschleunigen, ich will nicht sagen retten kann, ist schnell große Batterien raushauen. Das ist das, weil wir haben die beschriebenen Probleme in vielen Netzregionen, dass die einfach nicht noch mehr Erzeugung aufnehmen können. Wir haben das Thema im Markt mit den Negativpreisen, das kostet Geld, das ist nicht gut, das kostet Fördergeld, das wäre geschickt, das nicht zu tun. Und Großbatterien haben einen super Business Case, sind unfassbar schnell zu bauen, ich bringe gleich ein Beispiel, und helfen, das Netz zu entlasten und den Markt gleichzeitig. Und der Clou ist, wenn ich das tue, muss ich ja noch nicht mal als Staat Geld in die Hand nehmen. Das ist ein Business Case und ich verdiene sogar. Wenn ich jetzt durch große Batteriespeicher zum Beispiel schaffe, dass die Preistäler am Strommarkt nicht so weit runtergehen, der Preis kommt ein bisschen höher wieder, nicht so negativ, dann spart das direkt EEG-Förderung. Das ist der Mechanismus, ist so gebaut, dass Steuergelder verwendet werden, das Delta zwischen Einspeisevergütung und den Marktpreisen auszugleichen, das sinkt. Also ich spare als Staat sogar Geld, wenn ich Batterien zulasse. Und ich brauche nicht so schnell Kupfer verbauen im Netz. Und Netzausbau dauert 5 bis 7 Jahre, 10 Jahre, bis das Kupfer da mal liegt. So, also ich bin viel schneller. Und jetzt gerade vorgestern, glaube ich, bin ich über eine Meldung aus China gestolpert. Natürlich China, die Vorreiter in allem. Wo jetzt gerade Baustart war für einen großen Batteriespeicher, eine große Anlage. Die hat 6 Gigawattstunden Kapazität. Das sagt jetzt keinem was, aber ich kann es vergleichen. Wahrscheinlich kennen die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer das Thema des Redispatches. Also dieses Problem, dass wenn wir gerade sehr viel erneuerbare Einspeisung haben, das nicht durch die Netze kommt und deshalb abgeregelt werden muss und woanders andere Erzeugung hochgefahren wird. So. Und das kostet Geld, richtig viel Geld. Es ist ein Milliardenbereich. Und dieser eine Speicher, der gerade in China gebaut wird, würde ausreichen, 1/4 des ganzen deutschen Redispatches erneuerbare Energien wegzuschlucken. Die bauen in einem halben Jahr. In einem halben Jahr steht das Ding da. Wäre jetzt für uns zu groß. Wir bauen lieber 4 kleinere. Aber nur um die Größenordnung, wie schnell das geht, das Problem zu lösen. Dann ist das Redispatch-Problem ist dann weg. Und dieser Speicher, der kostet 120 Euro die Kilowattstunde. Fertig steht er da, wem das was sagt. Das ist so billig. Ich denke, in 3-4 Jahren hat sich das Ding gerechnet. So, und das könnten wir hier genauso tun. Spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss nur die Regulierung und die Anreize dafür schaffen. Die Regulierung verhindert das im Moment.
Es klingt so einfach, wenn du es eigentlich sagst. Das macht irgendwie total Mut, muss ich wirklich sagen, und gute Aufbruchsenergie. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, das ist ja kein Wissensproblem. Das wird dort ja auch so aufgeschrieben sein. Dann ist doch das alte System so stark, da festzuhalten.
Das alte System ist irre stark. Plus nochmal, auch nicht alle haben das schon verstanden, wie mächtig das ist. Deshalb immer diese Mischung aus wirklich, ich sag's mal ganz brutal, Nachhilfearbeit leisten. Ich rede auch viel mit Journalisten zum Beispiel und Journalistinnen, weil auch die sind da ja gar nicht immer aufstand, sagen ja, wie soll ich denn in einer Talkshow richtig nachfragen? Wäre eigentlich ein Job, aber egal. Wenn aber so viele Hintergründe nicht klar sind, das ist hochkomplex. Also Wissensvermittlung ist das eine, wirklich. Und dann einfach auf das gucken, was die anderen machen. Und ich glaube, dann hat man schon noch eine Chance, wirklich zu überzeugen und zu begeistern, weil auf einmal klar wird, gleichzeitig, es ist eine coole Zukunft, das ist ein Geschäft, wir können mit Geld verdienen, das ist ein Geschäft, mehr ist es nicht. Und wenn wir es nicht tun, werden wir echt abgehängt. Da kriegen wir noch brutalere wirtschaftliche Probleme. Und dieser Doppelpack, der ist, glaube ich, für viele auch in der Politik oder EntscheidungsträgerInnen attraktiv, muss ich gut erklären.
Und ich finde es sehr wertvoll, dass du eben gerade diese wirtschaftliche Komponente darin auch nochmal so herausarbeitest, weil wir davon weit weg sind, wie du schon sagst, wie es oft formuliert wird, das Narrativ gewählt wird, es sei ein Thema nur fürs Klima und das muss irgendwie so fürs Klima gemacht werden, aber ansonsten lohnt sich es auch nicht. Und gerade wieder auch zuletzt gelesen auf einer Erhöhung der Stromrechnung, wir liefern jetzt 100% erneuerbare Energie und deine Stromkosten steigen. Das fand ich wieder ganz spannend, weil damit genau das suggeriert wird, was du vorhin gezeichnet hast. Irgendwie ist das mit dem grünen Strom da jetzt total teuer und das bleibt hängen. Ja. Und deswegen diese Aufklärung, danke, dass du da auch immer wieder reingehst, ist, glaube ich, wirklich das A und O. Jetzt haben wir ja viel auch über Nostalgie, über Zementieren, aber auch über den Markt gesprochen, nämlich genau an der Stelle über die Marktdynamik. Und du betitelst natürlich in deinem Buch auch viel die Zukunft des Stroms. Ich finde es so spannend, du bist einer, der durchhält und ganz viel Durchhaltung, ja, sage ich mal, die Haltung nämlich durchhält, seit ja über 20, 25 Jahren schon. Was hast du aber jetzt auf diesem Weg, wenn wir in diese Stromzukunft mal langsam gemeinsam gucken, auch echt an positiven Wendepunkten erlebt? Wo sagst du, Mann, das war doch das, wo wir so richtig vorangegangen sind und das glaube ich jetzt auch, wird uns weiter begleiten. Ja. Finde ich spannend bei deinem Blick über die Jahre, Jahrzehnte hinweg auch.
Also wenn ich mal überlege, ich glaube, es gibt so 2, 3, vielleicht gar nicht so Augenblicke, also Muster, die mich wirklich begeistern. Also ich habe das angefangen, wir hatten es im Vorgespräch, Mitte der 90er Jahre in meiner Diplomarbeit. Ich bin Elektroingenieur, habe ich einen Wechselrichter entwickelt für Solarenergie, für die abgefahrenes Zeug. Damals wurde man ausgelacht. Dann bin ich ans Fraunhofer ISE gegangen, da wurde ich auch noch ausgelacht. Gerade von den Leuten, die sagten, ja Mensch, was soll das denn, da wird doch nichts hier. Geht wirklich sinnbildlich, geh doch zum RWE, da hast du einen sicheren Job. Und dann vielleicht schon Mitte der 2010er Jahre hat sich das Bild komplett gewandelt gehabt. Es wurde, also vorher wurde es bekämpft, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn du am Anfang belacht wirst, nehmen dich nicht ernst. Wenn sich bekämpfen, nehmen sie sich ja schon mal ernst. Guter Erfolgsschritt. Und dann danach, spätestens 2020, totaler Mainstream. Erneuerbare sind Mainstream. So, und das hat einen Grund, weil es nämlich billiger ist. Da kann man sehr schön die Jahre 2012 hernehmen. Da gab es ein sehr berühmtes Zitat vom damaligen RWE-Chef, dem Jürgen Großmann. Der hat diesen Spruch gebracht, dass ja Solarenergie in Deutschland zu erzeugen so sinnvoll ist, wie Ananas am Nordpol zu züchten. Hat er wirklich gesagt, vor versammelter Mannschaft beim großen Kongress, haben alle applaudiert, auch die damalige Umweltministerin Merkel, alle haben applaudiert, ja stimmt, so. Wenn ich mir angucke, wie der Herr Krepper den Laden führt, das ist eine ganz andere Geschichte. RWE investiert voll in Erneuerbare, weil es natürlich die Zukunft ist. Die haben andere Sachen, wo man sagen kann, kann man besser machen aus unserer Sicht, aber wir sind Mainstream. Und wir werden immer noch bekämpft, jetzt aber von ganz anderen, nämlich nicht mehr von der Energiewirtschaft, die waren es damals, sondern jetzt wirklich nur noch von den Öl- und Gasleuten. Und das ist schon ein gigantischer Erfolg. Und keiner unterwegs, diese 25 Jahre, den ich getroffen habe, geschweige denn ich selbst, wäre auf die Idee gekommen, dass wir heute da sind, wo wir sind. Müssen wir uns mal klar machen, 60% des deutschen Stroms erneuerbar. Alter Schwede. 2012 war das, glaube ich, das war früher, das war um die 2000er, darum gab es eine Kampagne der damaligen Energieversorger, dass ja mehr als 5% erneuerbarer Strom im Netz und wir haben nur noch Blackouts. Das geht technisch nicht. Auch das hat die damalige Umweltministerin und so weiter. Also wir haben es echt drauf. Wir haben es richtig geschafft. Wir müssen nur jetzt dummerweise aus dieser reinen Stromerzeugungsbubble, in der wir super sind, raus in die anderen Sektoren, wo es um Stromnachfrage geht, Mobilität, Wärme, Industrie, die auch elektrifizieren und anstecken und eben den systemischen Ausgleich, den wir jetzt hier versprochen haben. Das müssen wir machen. Und da haben wir auch tatsächlich als Branche zu spät angefangen, Druck zu machen. Also es gibt viele kluge Leute, die sagen das schon lange, aber es war eben auch in der Branche lange so, jetzt machen wir erstmal unser Geschäft und gucken dann weiter. Und das war die letzten Jahre so erfolgreich.
Das ist das Ding. Es war erfolgreich. Der Druck war nicht da an der Stelle. Ich habe unfassbar viel gelernt heute. Also ich sage auf jeden Fall mal einen kleinen Mini-Appell in die Runde rein der Zuhörenden. Dieses Buch Strom lesen. Das ist so einfach und eindringlich und das lohnt sich. Ich würde dich auch nochmal fragen, eben genau mit diesem Blick und mit dieser Stärke zu sagen, Wissen, Aufklärung ist entscheidend. Was gibst du vielleicht als einen kleinen Mini-Impuls mit, wo du sagst, fang doch damit mal morgen an oder lest nochmal hier oder das, einfach um zu sagen, kommt ins Tun. Was wäre dann dein Mini-Appell an alle die, die jetzt weitermachen wollen nach der Aktivierung?
Ja, das Tun hängt natürlich für jeden und jeder davon ab, was für eine Lebenssituation man hat, ist klar. Das Erste ist, glaube ich, wo noch Informationen fehlen, man kann echt viel lesen. Es gibt nicht nur mein Buch, das ist natürlich super. Ihr hattet den Christian Stöcker hier, Jan Hegenberg. Es gibt viele gute Autoren, die echt Ahnung haben und das auf eine Weise beschreiben, dass man es versteht, auch als Normalsterbliche, das ist wichtig. Also im Zweifel noch ein bisschen informieren, das ist prima. Und ansonsten nicht irritieren lassen davon, dass es Leute gibt, die es nicht verstanden haben und die im Gestern leben. Das ist halt einfach so. Und ich mache das gerne ein bisschen polemisch, spitze ich das zu, dass natürlich auch damals die Stellmacher und Kutscher es nicht so cool fanden, als die Leute mit dem Auto ankamen. Und es gab sogar Werbung, ich habe sie leider nicht mehr gefunden, so ein Werbeplakat habe ich mal gesehen, von, ich sag mal jetzt bildhaft, der Kutschereiindustrie, aus dieser Zeit damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, da war also ein feiner Herr, der mit seinem Auto durch die Gegend fuhr, im Graben hing, ganz beschlammt, der war unglücklich. Und auf der Kutsche ist oben einer ganz fröhlich dann vorbeigeritten und zeigen, ja, die doofen Autos, die gehen ja kaputt, die haben keine Reichweite. Wo soll eigentlich das ganze Benzin herkommen? So viele Apotheken haben wir gar nicht. Genau die Fragen, die wir heute diskutieren. 1:1. Und das muss man sich klar machen. Und trotzdem haben die es natürlich nicht verhindert. Also deshalb auch in dem Buch, der Markt hat entschieden, die Industrielogik ist klar. Wahrscheinlich werden in 10 Jahren alle sagen, ja, aber habe ich ja immer so gedacht, so fand ich auch immer super. Dann die Größe bewahren, tief durchatmen, nicht aufregen, weitermachen.
Dankeschön, ein schönes Schlusswort. Und da sieht man auch, Nostalgie kann auch inspirieren, dass wir es heute anders machen. Danke, Tim, dass du hier warst. Großartiges Gespräch.
Ich danke dir.